Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, am Mikrofon begrüßt Sie Marika Antaschowa.
Nachrichten.
Tag der Opfer des Holocaust und der rassistischen Gewalt. Gaststaatabkommen mit ständigem Schiedshof. Generalstaatsanwalt will seine Amtszeit bis zum Ende wahrnehmen. Hass, Rassismus, Antisemitismus und jede Form von Intoleranz dürfen nicht Teil unserer Gesellschaft sein. Die Menschenwürde, die Freiheit und die Gleichheit vor dem Gesetz müssen Werte darstellen, die jeden Tag geschützt werden. Dies schrieb der slowakische Präsident Peter Pellegrini anlässlich des Tages der Opfer des Holocaust und der rassistischen Gewalt am heutigen Mittwoch in einem sozialen Netzwerk. Er rief dazu auf, gegen Hass und Respektlosigkeit vorzugehen. Der Vorsitzende der slowakischen Bischofskonferenz Bernard Bober bezeichnete den Gedenktag als eine Mahnung, die uns dazu aufruft, die Erinnerung wachzuhalten. Vor 85 Jahren wurde am 9. September im slowakischen Staat der sogenannte jüdische Kodex verabschiedet, der die persönlichen, bürgerlichen, religiösen und gesellschaftlichen Rechte der Juden grundlegend einschränkte. Der slowakische Außenminister Juraj Blanár hat am Dienstag in Bratislava mit dem Generalsekretär des Ständigen Schiedshofs mit Sitz in Den Haag, Martin Čepelák, ein Gaststaatabkommen unterzeichnet. Das Dokument schafft den rechtlichen Rahmen für mögliche Schieds-, Mediations-, Schlichtungs- und ähnliche Verfahren, die vom Ständigen Schiedshof auf dem Gebiet der Slowakei durchgeführt werden. Blanár teilte mit: Ich freue mich sehr, dass wir eines von nur 5 EU-Ländern sein werden, die diesem Abkommen beitreten und dass wir, sofern sich die Streitparteien dafür entscheiden, Sitzungen des Ständigen Schiedshofs auf dem Gebiet der Slowakei ausrichten können. Der Minister will das Abkommen so schnell wie möglich dem Parlament vorlegen. Der slowakische Generalstaatsanwalt Maroš Žilinka will bis zum Ende seiner Amtszeit im Amt bleiben. So reagierte er auf die Aufforderung des Ministerpräsidenten Robert Fico am Dienstag zum Rücktritt. Der Regierungschef sieht die Entwicklungen bei der Staatsanwaltschaft dadurch beeinflusst, dass Žilinka von der derzeitigen Opposition nominiert worden sei. Žilinka erklärte am Dienstag, dass er Zeuge langanhaltender Bemühungen sei, die Generalstaatsanwaltschaft und ihre Organe machtpolitisch unter Kontrolle zu bringen. Er sagte: Heute waren wir Zeugen eines völlig unverhohlenen Drucks und einer Aufforderung zum Rücktritt des Generalstaatsanwalts seitens jener, die ein eminentes Interesse daran haben, wie bestimmte Strafverfahren behandelt werden und die eine bestimmte Vorstellung von der Ausübung der Justiz haben. Eine Vorstellung, mit der ich mich niemals identifizieren werde. Der Bürgerbeauftragte Robert Dobrovotsky stellte in einem sozialen Netzwerk fest, dass äußerer Druck auf die Staatsanwaltschaft eine Warnung für den Rechtsstaat darstellt. Er erklärte: Die Kritik an den Entscheidungen eines Organs der öffentlichen Gewalt ist in einer demokratischen Gesellschaft legitim. Äußerer Druck auf ein Verfassungsorgan, weil dessen Haltung oder Entscheidungen nicht den Vorstellungen der Exekutive entsprechen, kann jedoch nicht als legitim angesehen werden. Der Rat der Staatsanwälte der Slowakei betonte, dass der vom Ministerpräsidenten ausgeübte Druck auf den Rücktritt des Generalstaatsanwalts den Rahmen der legitimen politischen Kritik überschreitet, die Politikern zusteht. Die Nachrichten entstammen Meldungen der Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Die Slowakei muss sich wegen der PISA-Ergebnisse 2025 nicht schämen, sagte der stellvertretende Generalsekretär der OECD František Ružička am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Bratislava. Er hob hervor, dass die Slowakei bei der mathematischen Kompetenz über dem OECD-Durchschnitt liegt und im Bereich der Naturwissenschaften eine Verbesserung verzeichnete. Die hiesigen Schüler müssen jedoch nach seinen Worten mehr lesen. Bei einem OECD-Durchschnitt von 463 Punkten bei der mathematischen Kompetenz erreichte die Slowakei 469 Punkte. Der OECD-Durchschnitt im Bereich der Lesekompetenz lag bei 461 Punkten, während die 15-Jährigen in der Slowakei 448 Punkte erreichten. Ružička sagte, wenn wir uns die Ergebnisse ansehen, gibt es tatsächlich gute, aber auch schlechte Nachrichten. Die schlechten Nachrichten müssen wir zur Kenntnis nehmen und uns mit ihnen auseinandersetzen. Tatsache ist, dass der globale Trend im Bildungsbereich rückläufig ist. Das gilt auch für die Kenntnisse im Lesen, in Mathematik und in den Naturwissenschaften. Die Ergebnisse geben der Slowakei einen kleinen Grund zur Zuversicht. Davon ist Bildungsminister Tomáš Drucker überzeugt. Das slowakische Bildungswesen steht vor ernsten Problemen, ist aber nicht zu schlechten Ergebnissen verdammt. Die Ergebnisse des jüngsten PISA-Zyklus zeigen eindeutig, dass Verbesserungen möglich sind. Unsere Aufgabe ist es, jedem Kind bessere Bildung und bessere Schulen zugänglich zu machen. Während in vielen Ländern weiterhin ein deutlicher Rückgang zu beobachten ist, gelingt es einigen Ländern, darunter auch der Slowakei, diesem Trend entgegenzutreten und zu zeigen, dass er nicht unausweichlich ist und dass es Chancen für Veränderungen gibt. Diese Ergebnisse sind jedoch keinesfalls ein Grund für Selbstzufriedenheit. In zwei der drei Bereiche, die regelmäßig in den OECD-Ländern getestet werden, liegt die Slowakei weiterhin unter dem Durchschnitt, betonte die Oppositionsabgeordnete Tina Gažovičová. Im dritten Bereich der mathematischen Kompetenz haben unsere 15-jährigen Schüler erfreulicherweise ein Ergebnis erzielt, das über dem OECD-Durchschnitt liegt. Allerdings muss präzisiert werden, dass sich die Ergebnisse der Slowakei nicht wesentlich verbessern. Haben. Im Rahmen dieser Untersuchung waren es lediglich 5 Punkte. Deutlicher war der Rückgang innerhalb der OECD-Länder, deren Durchschnitt um 9 Punkte gesunken ist. Vor allem hat sich gezeigt, dass wir nach wie vor ein Land mit gewissermaßen zwei Bildungssystemen sind, die sich immer weiter voneinander entfernen. Die Daten haben nämlich wieder auf ein grundlegendes und anhaltendes Problem bei uns hingewiesen, den extrem starken Einfluss des sozioökonomischen Hintergrunds auf die Leistungen der Schüler. Wie Viktor Križo von der slowakischen Lehrerkammer feststellte, zeigen die Ergebnisse der PISA-Studie, dass sich die Slowakei nicht in die richtige Richtung entwickelt. Seiner Ansicht nach bestätigen sie den Trend, dass das Land bislang nicht ausreichend in Bildung investiert. Angesichts der Aufmerksamkeit, die die Regierungen der Bildung widmen, betrachtet er die Ergebnisse sogar noch als relativ gut. An dem internationalen PISA-Vergleich nahmen im vergangenen Jahr 91 Länder und Volkswirtschaften teil.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zum Magazin von Radio Slowakei International. Am Mischpult begrüßt Sie Nikita Kramitschew und am Mikrofon ist Jurej Pavlovic. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Kernkraftwerke. Anschließend nehmen wir Europas größte wildlebende Katze unter die Lupe, den Luchs. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Zuhören.
Radio Slowakei International.
Der Klimawandel verändert unsere Welt spürbar und trifft auch eine unserer lebenswichtigsten Adern, die Energieversorgung. Während extreme Wetterereignisse Stromnetze und Kraftwerke weltweit an ihre Belastungsgrenzen bringen, zwingt uns die Erderwärmung gleichzeitig dazu, unsere Energieversorgung grundlegend umzubauen und klimafreundlicher und widerstandsfähiger zu gestalten. Wie drastisch diese Entwicklung ist, zeigt der Blick auf diesen Sommer in Europa. Der Kontinent erlebte in diesem Sommer mehrere außergewöhnliche Hitzewellen, begleitet von extremer Dürre. Dies hatte zur Folge, dass sogar in jenen Ländern, in denen traditionell kaum gekühlt werden musste, die Nachfrage nach Klimaanlagen rasant angestiegen ist und damit auch der Stromverbrauch. Paradoxerweise erwärmen gerade diese Maschinen, vor allem wenn sie mit dem Strom aus fossilen Brennstoffen angetrieben werden, die Erde noch weiter. Gleichzeitig stellt die Dürre aber auch die Stromerzeugung selbst vor neue Herausforderungen. Besonders Kraftwerke, die für ihren Betrieb auf große Mengen Flusswasser zur Kühlung angewiesen sind, müssen bei extrem niedrigen Wasserständen oder hohen Wassertemperaturen ihre Leistung reduzieren. Wie ernst die Situation werden kann, zeigte sich in diesem Sommer im benachbarten Ungarn. Wegen des historisch niedrigen Pegels der Donau musste das Kernkraftwerk Paks seine Stromproduktion drastisch drosseln und stand Anfang August sogar kurz vor einer vollständigen Abschaltung. Wie der Energieanalytiker Radovan Potocar warnt, könnten Probleme wie jene im ungarischen Kernkraftwerk in Zukunft keineswegs eine Ausnahme bleiben.
Bereits im Jahr 2022 führte eine ähnliche Situation mit Dürre und hohen Temperaturen dazu, dass in Frankreich mehrere Kernkraftwerke die Leistung ihrer Reaktoren reduzieren mussten. Das Hauptproblem liegt dabei in der Kühlung. Am stärksten gefährdet sind Kernkraftwerke, die eine sogenannte Durchlaufkühlung nutzen. Dabei entnimmt das Kraftwerk das Kühlwasser direkt aus einem Fluss, verwendet es zur Kühlung und leitet es anschließend wieder in den Fluss zurück.
Wenn das Wasser im Fluss bereits sehr warm ist, kann es auch für die Kühlung nicht mehr ausreichend effizient sein. Doch selbst das ist noch nicht das größte Problem.
Möglicherweise kann dann der vorgeschriebene Temperaturgrenzwert für die Rückleitung des Kühlwassers nicht mehr eingehalten werden. Ein Kraftwerk kann das Wasser nicht beliebig heiß zurück in den Fluss leiten, weil darin, bildlich gesprochen, die Fische kochen würden. Es muss ein bestimmter Grenzwert eingehalten werden, damit das wieder eingeleitete Wasser für die Umwelt sicher ist. Ist das Flusswasser bereits beim Eintritt ins Kraftwerk sehr warm, wird es entsprechend schwieriger, diese Grenzwerte bei der Rückleitung einzuhalten. Wenn zu den hohen Temperaturen noch eine Dürre hinzukommt, verstärkt das das Problem zusätzlich, da insgesamt weniger Wasser im Fluss ist. Dann kann es nicht nur passieren, dass dem Kernkraftwerk nicht genügend Kühlwasser zur Verfügung steht. Das zurückgeleitete Wasser macht zugleich einen größeren Anteil der gesamten Wasserführung des Flusses aus und kann ihn dadurch stärker erwärmen.
Ähnlich wie Frankreich setzt auch die Slowakei bei der Stromerzeugung seit Jahrzehnten stark auf die Kernenergie. Schon heute stammen rund 60% des im Land erzeugten Stroms aus den Kernkraftwerken Jasowske, Bohunice und Mochovce. Mit der vollständigen Inbetriebnahme des vierten Blocks in Mochovce dürfte dieser Anteil noch weiter steigen. Die Kernenergie gilt deshalb als eine der wichtigsten Säulen der slowakischen Energieversorgung. Anders als das ungarische Kernkraftwerk Paks nutzen die slowakischen Anlagen in Mochovce und Jasowske Bohunice keine Durchlaufkühlung. Die Kühlung erfolgt über Kühltürme, in denen das Wasser durch Verdunstung abgekühlt wird. Das erwärmte Wasser wird daher nicht direkt in die Flüsse zurückgeleitet. Dadurch ist der Betrieb deutlich weniger von der aktuellen Wassertemperatur und der Wasserführung der Flüsse abhängig. Das Kernkraftwerk Mochovce wird mit Wasser aus dem Stausee Velké Kosmálovce an der Gran versorgt, Jasowske Bohunice aus dem Stausee Solňava an der Vág. Nach Angaben des Betreibers Slovenské elektrárne stellt für den Betrieb alle Reaktorblöcke ausreichend Wasser zur Verfügung. Bislang musste die Stromproduktion wegen Wassermangels noch nicht eingeschränkt werden. Doch Kühlwasser ist nur eine der Herausforderungen, vor die der Klimawandel die Energieversorgung stellt. Auch das Stromnetz selbst muss sich an völlig neue Bedingungen anpassen, warnt Radovan Potocar.
Die Energiewirtschaft wird zunehmend dezentralisiert und die Zahl kleinerer Stromerzeuger wächst. Ein typisches Beispiel sind die Photovoltaikanlagen in Einfamilienhäusern. Das stellt allerdings neue Anforderungen an die Stromnetze. Sie müssen verstärkt und so ausgelegt werden, dass sie künftig nicht mehr nur eine große Zahl kleiner Verbraucher aus einigen wenigen großen Kraftwerken versorgen. Auch die Verbraucher selbst werden bis zu einem gewissen Grad zu Stromerzeugern. Ein weiterer Aspekt ist der Verbrauch. In mehreren Ländern war während der vergangenen heißen Tage ein sprunghafter Anstieg des Stromverbrauchs zu beobachten, sobald die Klimaanlagen eingeschaltet wurden. Auch das stellt hohe Anforderungen an die Netze und macht solche Stromquellen erforderlich, die sehr schnell reagieren und die notwendige Leistung bereitstellen können. Zusammengefasst bedeutet das, wir werden neue Arten von Stromquellen brauchen, die Flexibilität des Energiesystems erhöhen und die Verteilnetze widerstandsfähiger machen müssen, damit sie auf den Klimawandel und den dadurch veränderten Stromverbrauch reagieren können.
All diese Veränderungen erfordern erhebliche finanzielle Mittel, vor allem für den Ausbau erneuerbarer Energiequellen und die Modernisierung der Stromnetze. Bei der Dekarbonisierung der Stromerzeugung gehört die Slowakei zwar zu den erfolgreichsten Ländern der Europäischen Union. Dieser Erfolg ist bislang jedoch vor allem der Kernenergie zu verdanken, während das Land beim Ausbau erneuerbarer Energien seit Jahren zurückliegt. Der notwendige Umbau der Energieversorgung kostet dementsprechend viel Geld. Das gilt für erneuerbare Energien und Stromnetze, ebenso wie für die Kernenergie. Dort treiben vor allem die hohen Sicherheitsanforderungen die Kosten in die Höhe. Darauf weist der Vorsitzende der slowakischen Nukleargesellschaft und Kernenergieexperte Wladimír Slugin hin.
Noch vor Tschernobyl war die Kernenergie dreimal günstiger als die Stromerzeugung aus Kohle. Nach der Katastrophe von Tschernobyl wurden Sicherheitssysteme eingeführt, die die Sicherheit von Atomkraftwerken nicht nur verdoppelt, sondern um zwei Größenordnungen, also um das Hundertfache, erhöht haben. Das erfordert natürlich enorme Anstrengungen und finanzielle Mittel. Dieser Prozess dauert bis heute an. Das bedeutet, dass ein schwerer Unfall statistisch gesehen nur noch einmal in 1 Million Jahre vorkommen sollte. Aber auch das bedeutet eben keine absolute Nullwahrscheinlichkeit.
Ganz ausschließen lässt sich ein schwerer Unfall also auch bei höchsten Sicherheitsstandards nicht. Entscheidend ist deshalb, Risiken so weit wie möglich zu begrenzen und die Sicherheitskonzepte laufend an neue Herausforderungen anzupassen. Eine davon ist der Klimawandel. Die slowakischen Kernkraftwerke sind gegenüber Hitze und Trockenheit zwar weniger anfällig als Anlagen mit Durchlaufkühlung. Eine Garantie für die Zukunft ist es jedoch nicht, denn mit dem Klimawandel verändern sich auch die Bedingungen, unter denen Kraftwerke und Stromnetze funktionieren müssen. Sicherheit ist deshalb kein Zustand, der einmal erreicht und dann für immer gegeben ist. Sie muss technisch, organisatorisch und mit entsprechenden Investitionen kontinuierlich weiterentwickelt werden. Gerade in einem Land wie der Slowakei, das einen großen Teil seines Stroms aus Kernenergie gewinnt, dürfte diese Aufgabe in den kommenden Jahrzehnten noch an Bedeutung gewinnen. Von den Kernkraftwerken geht es in wenigen Minuten tief in die slowakischen Wälder, und zwar auf die Spuren des Luchses. Zuvor hören Sie aber noch Musik von der Gruppe Le Pajaco.
Der Lupe.
Der eurasische Luchs ist die größte wildlebende Katzenart Europas. Einst war er fast auf dem gesamten Kontinent verbreitet. Heute steht er in vielen Ländern unter strengem Schutz oder gilt sogar als vom Aussterben bedroht. In der Slowakei lebt eine Unterart des eurasischen Luchses, der Karpatenluchs. Die meisten von uns werden ihm in freier Wildbahn wohl niemals begegnen, denn das Tier ist ausgesprochen scheu. Für ein gesundes Ökosystem spielt seine Anwesenheit jedoch eine wichtige Rolle. Warum der Luchs im Wald nur so selten zu sehen ist, erklärt der Zoologe und Raubtierschutzexperte Branislav Tam.
Luchse bewegen sich auf sehr großen Gebieten. Bei den Menschen kann das Streifgebiet bis zu 300 Quadratkilometer umfassen. Bei den Weibchen sind es etwa 200 Quadratkilometer. Wenn man bedenkt, in welch kleinem Bereich sich ein Mensch normalerweise im Wald bewegt, braucht man sehr viel Glück, um einem Luchs zu begegnen.
Der Luchs jagt vor allem kleinere Huftiere wie Rehe und Gämse. Er kann aber auch eine Hirschkuh bewältigen, die ein Mehrfaches seines eigenen Gewichts wiegt. Seltener erbeutet er Wildschweine, Nageltiere, Hasen oder Füchse. Als Raubtier spielt der Luchs eine wichtige Rolle für das natürliche Gleichgewicht. Dabei fallen ihm auch kranke, alte oder verletzte Tiere zum Opfer, deren Überlebenschancen ohnehin geringer wären.
Der Luchs ist ein Spitzenprädator und spielt eine Schlüsselrolle in der Nahrungskette. Schon seine bloße Anwesenheit in einem Gebiet erhöht die Wachsamkeit des Schalenwildes. Die Tiere konzentrieren sich dadurch nicht an einem Ort, sondern verteilen sich über eine größere Fläche. Sie müssen häufiger den Kopf heben und prüfen, ob sich ein Raubtier in der Nähe befindet. Dadurch richten sie auch weniger Schäden an den Waldbeständen an.
Der Luchs ist ein Einzelgänger und verbringt einen Großteil des Tages mit Ruhen und Schlafen. Am aktivsten ist er in der Morgen- und Abenddämmerung, wenn er sich auf die Jagd begibt. Dank seiner ausgezeichneten Augen kann er auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sehen und sich selbst in dichten Wäldern sicher bewegen. Dabei helfen ihm auch seine langen Tasthaare, die der Orientierung dienen. In der Slowakei ist der Luchs seit 2001 ganzjährig geschützt. Dies trug dazu bei, seinen Bestand zu stabilisieren.
Wakai leben schätzungsweise 200 bis 400 Luchse. Die genauesten wissenschaftlichen Daten liefern uns die Fotofallen. Mit Hilfe ihrer Aufnahmen konnten wir rund 330 Tiere erfassen. In dieser Statistik werden allerdings nur erwachsene bzw. bereits fortpflanzungsfähige Tiere berücksichtigt.
Statistisch gesehen lebt in den geeigneten Luchslebensräumen der Slowakei ungefähr ein Tier pro 100 Quadratkilometer. Umso mehr überraschten die Wissenschaftler die Ergebnisse aus dem slowakischen Karst, der lange als ein idealer Lebensraum für den Luchs galt. Dort wiesen die Fotofallen deutlich weniger Tiere nach als in den vergangenen Jahren. Die geschätzte Dichte liegt derzeit bei lediglich 0,1 Luchsen pro 100 Quadratkilometer. Nach den Ursachen für diesen starken Rückgang suchen die Fachleute noch. Der slowakische Karst ist jedoch nicht vollständig von anderen Luchslebensräumen abgeschnitten und in den angrenzenden Ochsenbergen kann sich die Art weiterhin fortpflanzen und von dort erneut in das Gebiet einwandern. In größerem Zusammenhang betrachten die Forschenden jedoch nicht nur die slowakischen Bestände, sondern die Luchspopulation im gesamten Karpatenbogen. Ihre Größe wird auf rund 2500 Tiere geschätzt. Damit der Luchs in dieser Region langfristig überleben kann, wird laut Branislav Tam an einer gemeinsamen Karpatenstrategie gearbeitet. Sie soll über Ländergrenzen hinweg geeignete Bedingungen für ein Leben der Tiere in freier Natur sichern. Welche besondere Rolle dabei den slowakischen Luchs zukommt, erklärt Branislav Tam.
Die slowakischen Luchse sind für den Erhalt der europäischen Population dieser Art von entscheidender Bedeutung. In der Vergangenheit wurden bereits rund 100 Tiere aus der Slowakei für Wiederansiedlungsprojekte in anderen Teilen Europas zur Verfügung gestellt. Ohne unsere Luchse gäbe es die Art heute in West-, Mittel- und Südeuropa wohl nicht mehr, denn dort war sie bereits vor langer Zeit ausgestorben.
Der Luchsbestand lässt sich heute mit Hilfe von Fotofallen recht genau überwachen. Jedes Tier besitzt ein einzigartiges Fleckenmuster und kann dadurch eindeutig identifiziert werden. Die Ergebnisse aus einzelnen Untersuchungsgebieten ermöglichen anschließend Hochrechnungen für das ganze Land. Dabei kommen zunehmend auch neue Technologien zum Einsatz.
Es ist keine Zukunftsmusik, sondern bereits Realität. In nächster Zeit werden wir auch künstliche Intelligenz einsetzen, um einzelne Luchse voneinander zu unterscheiden. Denn damit geht die Identifizierung wesentlich schneller. Wir entwickeln derzeit ein eigenes Modell. In anderen Teilen Europas werden ähnliche Systeme bereits eingesetzt. Mithilfe künstlicher Intelligenz muss ein Luchs nicht mehr von beiden Seiten Seiten fotografiert werden. Für seine Identifizierung kann außerdem eine weniger hochwertige Aufnahme ausreichen. Mit einer guten Datenbank lässt sich das einzelne Tier anschließend eindeutig einer bestimmten Region zuordnen.
Trotz seines Schutzstatus bleibt der Luchs bedroht. Er benötigt große zusammenhängende Lebensräume. Für sein langfristiges Überleben ist deshalb wichtig, dass er zwischen verschiedenen Teilen Europas wandern kann. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Grünbrücken. Davon gibt es in der Slowakei bislang allerdings nur sehr wenige. Als eine der größten Gefahren gilt die Wilderei. Hinweise auf ihre möglichen Folgen liefen unter anderem die Aufnahmen von Fotofallen. Einzelne Luchse verschwinden plötzlich, eindeutige Beweise für die Wilderei fehlen jedoch häufig. Der Körper eines Luchses ist vergleichsweise klein, sodass ein Kadaver im Wald leicht unbemerkt bleiben kann, sofern er dort überhaupt zurückgelassen wird. Die Forschenden versuchen deshalb, die Situation noch genauer zu erfassen. So lässt sich feststellen, in welchen Gebieten die Schutzmaßnahmen für den Luchs verstärkt werden müssen.
Es ist wichtig, ein langfristiges systematisches Monitoring sicherzustellen und es nicht nur von europäischen Fördermitteln und kurzfristigen Projektgeldern abhängig zu machen. Gleichzeitig muss die Aufklärungsarbeit fortgesetzt werden. Mancherorts hält sich noch immer die Auffassung, es gäbe zu viele Luchse und sie verursachten wirtschaftliche Schäden. Das entspricht jedoch keineswegs der Realität. Auch Forstleute und Jäger müssen in das Monitoring und in die Diskussion einbezogen werden. Wenn sie mit uns zusammenarbeiten, akzeptieren sie die Forschungsergebnisse viel eher und damit auch die Erkenntnis, dass es tatsächlich nur wenige Luchse gibt.
Wie viele andere Tierarten leidet auch der Luchs darunter, dass der Mensch seinen Lebensraum immer stärker zerschneidet. Neue Autobahnen und Bahnstrecken verbinden zwar die Menschen, für Wildtiere werden sie jedoch häufig zu kaum überwindbaren Barrieren. Dadurch werden Populationen voneinander isoliert, der genetische Austausch wird erschwert und langfristig kann auch die genetische Vielfalt abnehmen. Wie Branislav Tam warnt, weisen neueste Untersuchungen auf ein weiteres Problem hin, Grenzzäune, die zur Eindämmung der illegalen Migration in Europa errichtet werden. Auch sie können für Luchse und andere Wildtiere zu unüberwindbaren Hindernissen werden. Der Schutz des Luchses kann deshalb nur grenzüberschreitend funktionieren. Denn langfristig kann die Art nur überleben, wenn auch ihre Lebensräume miteinander verbunden bleiben.
Radio Slowakei International.
Das war unser heutiges Magazin von Radio Slowakei International. Nikita Hramica am Mischpult und Jure Pavlovic am Mikrofon danken Ihnen fürs Zuhören und wünschen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej, lebo už nemám síl, stále tí, nikdy bez boja, v slobodnom meste, ťažký chvíľ. My sme tí, čo neboja sa opýtať, ako lepšie žiť a kaďali ísť, my chceme pokoj, mier a hlavne lásku. My sme tí bohatí, našich svetov a životov. Sa nič nemení, my sme tí silní a bohatí, v našich svetoch a dušiach prepojení. My sme tí, čo všade počujú, doba je ťažká, svetlo nevidieť, stále tí, sme tí, čo zostanú silným hlasom tichých vied. My sme tí, čo chceli uveriť, nechceme iba plávať a na sekeru piť. My chceme slobodu.